immer wieder. Folge, lass mich kurz hier drauf drücken und dann sehe ich's. 207. Ich habe direkt einen Banger-Einstieg. Und was heißt ein Banger-Einstieg? Echt? Naja, es ist.
Ja, jetzt hast du geteasert.
Okay. ich habe Kleber bestellt. Epoxidkleber und Sekundenkleber, weil den Sekundenkleber, wo ich habe, der ist. Da ist, habe ich schon so oft die Spitze abgeschnitten, dass da eigentlich ein Riesenloch ist und man kann gar nichts mehr gescheit dosieren. Mhm. Und die Flasche ist, man kennt es ja, ne? Es kristallisiert so aus mit der Zeit auf der Spitze und so und kriegt man irgendwann den Deckel nicht mehr zu, dann lässt man offen und dann ist es noch schlimmer. Und dann habe ich so rumgeguckt bei Amazon, was da so für Auswahl gibt für Sekundenkleber, und das ist natürlich nicht wenig die Auswahl, aber es gibt dann diese Mini Sekundenkleber-Tuben, also damit du nichts anfangen kannst, weil ich benutze es ja ständig, ne, um irgendwelche Sachen irgendwo drauf zu kleben, Scales zusammenzukleben, irgendwas auf die Kopierfräse zu kleben. Und dann habe ich halt so rumgeguckt und dann alles so kleine Gebinde. Und dann habe ich irgendwo mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen, dass es Tide Bond heißt die Firma, auch Sekundenkleber herstellt, und zwar so Fokus Holz. Ne, also irgendwie, ja, um so Holzrisse zu verschließen oder so, weil Tidebond machen ja so Leim hauptsächlich. So Leimsachen. Und jetzt bin ich hier gerade auf Amazon, um den Preis nochmal zu bestätigen. Und dann kam das mir halt so hier, hab ich gesucht, Tidebond Sekundenkleber. Dann habe ich einen gefunden, dann habe ich auf den Preis geguckt, dann denke ich mir so, hä, was ist denn hier los? Und auf jeden Fall habe ich jetzt für den gezahlt 36 Euro. Und das ist ein aber 113 Gramm.
Ah, okay, ja.
Also schon eine ordentliche Flasche, ne? Also da im Vergleich, so normale Sekundenkleber sind, glaube ich, 20 Gramm oder so. Bin mir gar nicht sicher, lass mich gucken. So im Vergleich. Wenn ich normal Sekundenkleber eingebe, dann kommen hier so, ja.
Ja, oder halt diese Tuben mit einem
Gramm. Oder diese Tuben mit einem Gramm, genau. Aber dann, ja, kannst du eigentlich schon machen. Und dann, wenn du guckst, wie viel der Kilopreis ist, das ist schon krass, das kostet das Kilo 282 Euro, ne? So ein Sekundenkleber. Und das ist auch crazy.
Ein Kilo Sekundenkleber wird aber auch, ehrlich gesagt, für 7 Leben reichen.
Ja, allerdings. Aber dann kam diese Flasche und der ist recht dünnflüssig.
Aha.
Und man hat aber auch nichts aufschneiden müssen oben. Da war nur so eine Kappe drauf auf der Spitze. Und ich habe ihn schon ausprobiert und er fühlt sich, vielleicht liegt es auch daran, weil mein Sekundenkleber auch schon alt ist und sich auch schon verformt hat und so, dass der nicht mehr so gut klebt. Aber der neue ist auf jeden Fall ziemlich schnell und auch eine bessere Klebeleistung. Aber 36 Euro muss auch erstmal Bock haben auszugeben für einen Kleber. Aber da ich ja so viel benutze, denke ich mir, jetzt mal gucken. Ich bin gespannt, ob die Flasche genauso lang hebt wie der Inhalt, weil oft.
Das ist, ja.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, das wollte ich gerade eben sagen, weil bei mir ist es immer so, ich habe so 20 Gramm Fläschchen und ich habe noch nicht mal die Hälfte gebraucht, vielleicht ein Viertel nicht mal gebraucht. Dann ist diese Spitze so im Arsch,
ja,
oder
genau.
Am besten noch in die Kappe festgeklebt und so, dann kannst du das Ding in die Tonne kloppen. Ich habe mal, das wollte ich die ganze Zeit schon machen, das muss ich mal machen, ich wollte mal schauen, ob es bei AliExpress einfach diese Kappen gibt. Da kaufe ich mir einfach so ein 20er-Pack Kappen und dann geht mir der Kleber auch nicht die ganze Zeit kaputt.
Das stimmt. Das Übelste, was es gibt, ist, wenn die Kappe festklebt an der Spitze.
Ja.
Und dann hast du ein richtiges Problem. Entweder musst du dann so runterdrehen mit einer Kombizange oder so, wenn es überhaupt noch geht.
Ja.
Oder du kannst einfach deinen Kleber, weil irgendwie dann die Kappe runterschneiden und du kannst ihn ja gar nicht mehr richtig dosieren, wenn der so flüssig ist und so. Da machst du eine Riesensauerei und dann klebt irgendwann alles zusammen und dann kotzt sich nur noch an. Da brauchst du echt schön minimale Dosierung. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, bei meiner auch schon lange überfällig, aber man vergisst halt dann, ne, zu bestellen. Und jetzt habe ich doch mal reinguckt, aber ich habe schon so eine große Öffnung, dass wenn ich jetzt irgendwie Inlays reinklebe in den Griff, dass ich da jetzt so wirklich ganz fein dosieren muss, weil sonst ist zack, das ganze Inlay voll, die Tasche voll mit Sekundenkleber, da kann ich es eh vergessen, da irgendwas reinzukleben. Aber ich bin gespannt. Ich beobachte das Ganze und werde berichten, aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, der wird auch oft bestimmt dafür benutzt, so CA-Glue-Finishes zu machen. Gibt es ja auch, ne? Man kennt es ja. Beim Drechseln wird es ja auch oft gemacht. Oder
dann.
Genau, dieses, was ich auch crazy finde, ne? Ich wollte schon immer mal ausprobieren, aber ich habe irgendwie da Schiss davor. Keine Ahnung. So ganz einen Griff da in Sekundenkleber einzutauchen.
Ich habe das weniger tatsächlich mal gemacht, aber nicht mit Sekundenkleber, sondern mit so dünnflüssigem Epoxy.
Ah, okay.
Als ich angefangen habe, Messer zu machen.
Damals.
Ganz, ganz, ganz früh. Aber ich muss sagen, es gefällt mir irgendwie auch gar nicht mit diesem Hochglanz poliert.
Nee, das ist da wieder zu shiny manchmal. Oder ist ein anderes. Sieht dann immer gleich wieder so billig aus, ne? Der. Da ist nicht viel zwischen qualitativ und billig. Da wird es dann eng, glaube ich. In die Richtung. Aber. Ja. Dazu noch normalen 2K Epoxidkleber. Den habe ich schon länger jetzt benutzt. Bestelle ich eigentlich alle auch wieder. Das sind auch diese weiße und diese rote Flasche. Man kennt's. Wo es dann auch überall woanders gibt. Und ich bin ja ganz zufrieden mit dem. Und ja. Das war mein Highlight letzte Woche. 36 Euro Sekundenkleber. Das ist verrückt. Aber das ist auch, das, also da ist nicht, da fehlt nicht mehr viel zu Wasserkonsistenz. Das ist verrückt, wie dünnflüssig der ist. Den gibt es auch nicht in einer anderen Konsistenz, glaube ich. Der ist ausgeschrieben für Holz, wobei ich mache ja das meiste, was ich mit dem klebe, mit Holz, aber egal, Sekundenkleber ist Sekundenkleber. Ich glaube, sobald dieser Inhaltsstoff da drin ist, klebt es, ist es eh egal, dieses CA Glue heißt ja dieses, wie heißt denn das? Warte. CA Glue. Das hat ja so dieses. Na, wie heißt diese Chemikalie?
Cyanacrylat.
Cyanacrylat, genau. Ja. Richtig. Das. Kleber ist generell crazy. Also, das ist immer noch verrückt, was da chemisch so alles geht, ne? Von bis mittlerweile.
Ganz spannend, was alles so gibt.
Ja. Definitiv.
Ja, 36 Euro Kleber ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was ich die letzten Wochen wieder ausgeben musste. Gezwungenermaßen, jetzt bin ich so lange durchgekommen ohne Einkäufe.
Oh.
Und dann ist mir ja unter anderem der Kompressor abgeraucht.
Ach, stimmt.
Und ja, ich habe den neuen bestellt bei Stahlwerk und am Freitag ist er angekommen, beziehungsweise am Freitag habe ich ihn ausgepackt, schön eingepackt in Holzkiste. Und der erste Eindruck ist schon sehr gut. Also ich glaube, viele kennen diese Standardmotoren von Flüsterkompressoren. Ich nenne es jetzt mal als Laie einfach erste Generation. Den hatte ich ja drauf auf meinem. Ich hatte auch geguckt, meiner war jetzt 5 Jahre alt, mein Kompressor. Und mittlerweile gibt es ja noch mehrere Generationen. Ich hatte jetzt überlegt, wieder mir einen Knappwulf-Kompressor zu kaufen. Der hat jetzt auch schon neue Motoren drauf, sogar 2 verschiedene. Option zur Auswahl und die Alternative wäre ein Stahlwerk gewesen, weil ich mit meinen Schweißgeräten und dem ganzen Service und allem bei Stahlwerk auch 7 Jahre Garantie sehr zufrieden bin, habe ich mich dann für den Stahlwerk entschieden. 50 Liter wieder mit zwei Motoren drauf. Und muss sagen, also der liefert 420 Liter die Minute. Ich glaube, mein Alter hat so 120 oder 130 geliefert. Also es ist wirklich deutlicher Unterschied, wie schnell der jetzt voll ist. Zum einen, die neuen Motoren sind viel besser. Plus, jetzt habe ich zwei drauf, nicht nur einen. Also vier Zylinder sozusagen, zwei Motoren. Und ja, der läuft einfach super, richtig schön leise. Und ja, mattschwarz ist er jetzt, sieht auch sehr schick aus. Eine Sache ist mir gleich aufgefallen, ach, da muss ich denen mal noch mal eine Mail schreiben. Vorne ist so eine Einheit draufgeschraubt mit dem Druckwächter, der dann ab 7 Bar wieder auffüllt auf 10 Bar. Der neue kann jetzt 10 Bar, mein Alter hatte nur 8. Und an dieser Einheit ist auch direkt das Manometer mit Wasserabscheider und der Schnellkupplung angeschraubt. Gibt leider nur eine Kupplung. Da muss ich mir also noch so einen Verteiler holen. Aber was mir direkt aufgefallen ist, diese Einheit ist im Vergleich zu meinem alten Kompressor 90 Grad gedreht. Also du siehst das Manometer, wenn du quasi von vorne längs auf den Griff Richtung auf den Kompressor drauf guckst. Wenn du seitlich drauf guckst, siehst du es nicht. Und jetzt steht er bei mir halt sehr praktisch an einer Stelle in der Werkstatt, wo er auch stehen bleiben wird, wo ich ihn halt seitlich drauf gucke, nicht von vorne. Das heißt, es ist ein bisschen blöd, weil man nicht so gut an das Manometer drankommt. Man kann es auch nicht lesen. Da wollte ich mal nachfragen, ob man das noch händisch drehen darf oder ob die da sagen, nee, besser nichts dran machen. Ich dachte, zur Sicherheit frage ich lieber einfach mal nach, bevor ich da was rumschraube.
Naja, aber so
Ja.
90 Grad, oder? Müsste ja schon gehen.
Ja, wenn der halt jetzt schon fest ist, dann kann ich den ja nicht weiter drehen, dachte ich mir, oder?
Ach so, jetzt
Also weiß
schon.
ich halt nicht, weil der ist
Ja,
ja
oder?
schon fest draufgeschraubt
Oder eine
und
Vollumdrehung
dicht.
zurück. Vielleicht ist er immer noch dicht.
Das ist die Frage, ob der dann noch dicht ist, wenn ich zurückdrehe.
Oder ganz rausschrauben, nochmal neu abdichten mit Teflon und wieder reinschrauben,
Ja,
bis es passt.
genau so werde ich es
Ja.
vermutlich machen. Aber ich dachte zur Sicherheit, frage trotzdem einfach mal nach. Ja, aber funktioniert sehr gut. Ich habe mir auch mit der nächsten, ja, Verbrauchsmaterialbestellung in Form von Schleifscheiben und Handschuhen, habe ich mir auch mal so eine Venturi-Düse mitbestellt. Also quasi so ein, ja, so eine Ausblaspistole, aber die saugt von außen noch Luft mit an und macht quasi verstärkt den Luftstrom. Und das wollte ich schon die ganze Zeit mal probieren, weil ich ja hinten im Schleifraum immer einfach alles abpuste zum Putzen und dann über die Luft einfach über den Lüfter rausziehe. Ja, genau. Das sind so die zwei Neuerungen. Ja, hätte nicht sein müssen. Ich meine, ehrlich gesagt, wollte ich schon seit Jahren einen neuen Kompressor, aber ob es mir das jetzt 500 € wert war, dass der schneller voll wird, muss ich noch beurteilen. Aber ja, zwischendurch ist mir jetzt eingefallen am Wochenende, dass ich da eigentlich auf die Idee gekommen bin, war ein bisschen doof. Man kann ja auch einfach so einen einzelnen Motor bestellen und auf diesen 50-Liter-Tank draufschrauben. Ich hätte mir den also auch einfach meinen alten wieder neu machen können. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich wenigstens einen gescheit neuen und habe noch was, was ich wieder für die Steuer abschreiben kann.
Ja, das ist das
Ja.
Wichtige.
Sonst, was war bei dir so groß los? Waren ja jetzt 2 Wochenenden. Bei mir war auf jeden Fall einiges zu erzählen.
Das stimmt. Da habe ich auch ein, zwei Bilder gesehen. Aber bei mir, ja, ich habe an den Sachen für die. Dieses Set, an dem Set gearbeitet aus der Wasserwaage, diese zwei EDCs und die zwei Küchenmesser.
Ja.
Und die zwei EDCs haben dann, also ich habe dann den Plan gehabt für alle vier so ein Inlay zu machen in den Griff. Also so ein Kreuz-Inlay hinten rein, so 45 Grad gedreht. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich für die zwei EDCs habe ich ein kleines Kreuz ausgedruckt, also vor Schablone, weil da hast du ja nicht so viel Platz im Griff. Und dann dachte ich, okay, ich mache erst alle vier aus Schwarz und Permut. Mhm. Und dachte, ja gut, die EDCs, damit sie sich ein bisschen absetzen, mache ich da schwarzes Püffelhorn rein. Und das hat ganz gut funktioniert. Hat auch ganz gut gepasst auf den ersten Versuch gleich. Und dieses Teak kommt auch ganz gut raus mit Öl. Das hat so verschiedene Maserungen, auch selbst in den Kleingriffen drin. Also da gibt es ganz viel zu entdecken, wenn man sich das genauer anschaut. Und schöne Monoklinge, Monostahl dazu. Und dann habe ich die größeren, also die zwei Küchenmesser gemacht. Nebenher noch ein Messer für ein Zwei-Sterne-Koch in München. Das ist ein bisschen, ein bisschen eine andere Form hat. Das ist so ein bisschen so ein Fischmesser. Sehr flexibel ausgeschliffenes Apex. Apex habe ich da genommen. Und der hat ja schon nur zweieinhalb. Wo ich das bestellt habe. Also der Stahl hat eh nur 2,5 mm. Und da noch so richtig schönen Taper reingeschliffen und so. Hat ganz gut funktioniert. Und da hinten dann stabilisierte Mooreiche mit Ivory G10 als Zwischenlage. Und das kam heute an. Und ich bin gespannt, wie er es dann generell findet. Habe ihm immer wieder Bilder geschickt und so. Und dann habe ich auch irgendwann mal auf Instagram angeschrieben, ob er Bock drauf hat. Und der hat ja gesagt. Und da haben wir uns auf den Preis geeinigt, weil der macht halt auch ein bisschen Content damit und so. Und dann hat es schon gepasst. Dann habe ich das so ein bisschen nebenher gemacht. Und genau. Dann habe ich noch die zwei Küchenmesser aus dem Wasserwagen. Set habe ich ja dieses Patty ein bisschen überarbeitet und habe es ein bisschen höher gemacht von der Klinge und auch ein bisschen größeren Griff hinten dran, nach der Absprache mit der Nina Meyer damals, was sie besser fitten würde, und ich bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Also es ist so ein gutes Allround-Messer jetzt geworden. Schön hoch, da sind die Knöchel auch frei, wenn du es im Pinch-Grip nimmst, und die Klingengröße ist auch, glaube ich, ganz cool, wenn du mal irgendwie kurz ein Gemüse schneiden willst oder Kräuter oder so, das ist echt perfekt dafür. Und da habe ich dann schwarzes Permut bestellt bei Diktum. So kleine Blättchen kannst du da bestellen. Und dann habe ich da dann in die zwei Griffe neue, größere Form gedruckt und da die Inlays reingemacht. Nur leider ist mir auf einer Seite von dem kleinen Messer, auf einer Griffseite, war irgendwas war mit der Einstellung an der Fräse, habe ich irgendeine Klemmung nicht zugemacht oder so. Da hatte diese Tasche so minimale Ausrutscher drin. Aber ich habe es dann erst gesehen, nachdem ich das Inlay reingeklebt habe, und habe es dann aber mit so ein bisschen Schleifstaub und Sekundenkleber aufgefüllt. Also man sieht es jetzt bei genauerem Hinsehen, sieht man es, aber ist jetzt nichts Tragisches oder so. Ich meine, das passiert ja manchmal, ne? Ist jetzt nicht irgendwie grob, ein grober Schnitzer oder so. Ich finde es trotzdem noch völlig okay. Und da habe ich überall das Handfinish drauf gemacht. Da bin ich jetzt beim großen Messer, habe ich heute die zweite Seite angefangen. Mit 150. Und am Wochenende habe ich noch einen Toe-Pincher für mich gemacht, einen neuen. Und zwar wollte ich unbedingt wissen, wie was für ein Holz die große, oder wie das Holz von der großen Wasserwaage, die, wo ich bei ihm gekauft habe, aussieht. Habe ich ein Stück rausgeschnitten. Und im Gegensatz zu der anderen Wasserwaage war das eher ein Stück dunkler tatsächlich. Und habe da eine Apex-Ultra-Klinge vorne dran gemacht. Ich hatte noch so Reststücke. Das passt dann immer ganz gut, wenn ihr da so ein EDC-Projekt hast mit so Frame-Handle, ne, da brauchst du wirklich nicht viel Stahl. Und dann hinten das Teak von der Wasserwaage und dazwischen so dunkles dunkelgrünes Mikata, auch sehr cool. Und dann habe ich hinten in den Griff dieses Bomben-Inlay reingemacht aus Messing und habe auf das Messing noch so eine Nose, ja, so eine Art, es nennt sich Nose Art von den Zweiten Weltkrieg Kampfflugzeugen. Das kennt man vielleicht, wir kennen es vielleicht von Alex Steel noch damals in Montana. Der hat mal seinen Lufthammer so bemalt.
Ja, stimmt. Ja,
also praktisch ja. so ein Haigebiss.
Chambers Burg oder wie der war das doch, oder?
Ganz große. Genau, der ganz große. Oder war das der? Ich weiß gar nicht mehr. Oder der Anyang? Nee, das war der kleinere, genau. Glaube ich. Der kleinere. Ja. Und dann habe ich mir da so ein bisschen was rausgesucht, ein bisschen was nachgezeichnet und dann auf dieses Inlay drauf gelasert, wo das ja schon im Griff drin war. Und das ist immer so ein Positionierungsgamble. Du siehst zwar den Laser, der wirft dann praktisch, kannst du sagen, der soll die Kontur anzeigen und dann zeigt er mit einer roten LED die Kontur an. Aber das stimmt nicht zu 100%ig überein, wo der nachher graviert und dann musst du immer so ein bisschen gucken und ein bisschen korrigieren und dann laserst rein, dann lasert ein bisschen ins Holz rein, dann kannst du ja wieder ein bisschen abschleifen, ist ja kein Problem, ne? Aber das hat auch ganz gut funktioniert und ich find's ganz cool. Und dann habe ich die Klinge noch schwarz geätzt und die Swatch oben am Klingenrücken, die habe ich dann wieder blank geschliffen, bisschen so zum Kontrast von dem Dunkel geätzten. Und ich finde es ganz cool, ist mega leicht, weil ja der Apex nur 2,5 mm hat und das Teak halt auch nichts wiegt. Das ist echt cool so zum EDC jetzt. Und es war so eine Idee, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt die Wasserwaage gerade schon so nice finde, dass ich mir da auch eins mache. Und habe ich mir da an einem Samstag, Sonntag zwischendrin so ein kleines da kurz rausgeschliffen. Aber hat alles gut funktioniert.
Ja.
Rausgezogen. Mit dem Messing-Inlay. Die Passform ist da echt super von der Schablone her und so. Das ist echt nice. Das drückst du so ein bisschen, da gibst du so einen leichten Ditch mit dem Kunststoffhammer und dann sitzt es halt schon drin, ne? Also wirklich passgenau. Richtig krass. Richtig krass. Und dann schön bündig geschliffen. Ich will irgendwann mal ausprobieren, weil ich hatte mal eins vom OW Knives in der Hand, das hatte auch Inlays drin in den Griffschalen und die waren so leicht erhaben. Das Inlay war so leicht erhaben, ne? Aber dann halt so auch so leicht konvex, ist es der richtige Ausdruck? Ich verwechsel es immer.
Ist ballig.
Ja, ballig, ja, genau. Ja, so leicht konvex, ne? So leicht drüber stehen und dann muss ich mal nochmal Rücksprache halten, wie der das gemacht hat, weil das finde ich auch nochmal cool, weißt du, so ein bisschen drüber, so die Kanten dann so abgerundet, dass du es halt auch fühlst. Ne? Gut, es fühlst ja so schon, dass ein Inlay dran ist, aber dann halt so ein bisschen noch mehr haptisches Feedback. Aber da muss ich mal nachschauen, weil da müssten wir es eigentlich wieder rausnehmen können zum Bearbeiten und so. Keine Ahnung. Muss ich mal mit dem Rücksprache halten, wie der das gemacht hat. Aber so finde ich den Workflow schon ganz cool gerade. Auch dieses Vierer-Set, wenn es fertig ist, sieht, glaube ich, auch ganz nice aus. Und vor allem dieses EDC, wo ich mir gemacht habe, ist halt, der Laser ist dabei, die Gravierfräse hat mitgewirkt und so. Also ich will schon gucken, dass ich so alles so benutze, ne, was so rumsteht in der Werkstatt. Weil wenn ich die Kopierfräse halt nicht benutze, dann ist es halt scheiße, weil die nimmt so viel Platz weg. Ne? Deswegen muss ich halt irgendwie, oder was heißt muss ich, arbeite ich halt mit der, ne? Und desto mehr du da in den Workflow reinkommst, desto besser gehst natürlich, ne? Dann
eben. Und ich meine, im Endeffekt ist es halt auch einfach ein Alleinstellungsmerkmal aktuell, oder?
Ja, schon auch, ja. Doch. Vor allem dann, wie es halt benutzt, dann hinten im Griff über dem Pin und so.
Ja.
Jetzt habe ich tatsächlich auch einen Auftrag reinbekommen. Der hat schon 2 Outdoor-Messer von mir. Habe ich, glaube ich, im Podcast mal erzählt. Der wohnt in Seattle, glaube ich.
Ah, krass.
aber kommt aus Stuttgart.
Witzig.
Und der arbeitet, glaube ich, für Apple, wenn ich es recht weiß. Und
das ist krass.
Der, für den mache ich jetzt wahrscheinlich, oder naja, wahrscheinlich, für den mache ich jetzt 2 Toe-Pincher. Auch mit hinten Inlays drinne. Und ein Inlay ist ein Frosch. Und das wird echt interessant, weil da benutze ich dann einen 1mm Fräser, um da die ganzen, um da die, die Füße und so zu fräsen, ne? Die Beine, ja. Und die Saugnäpfe und so. Oder halt diese, na, was Frösche halt so haben. Weiß ich genau den Fachterminus, aber das, da hat er mir so eine Vorlage geschickt und da habe ich so lange rumprobiert und rumgezogen, dass ich mit dem 1mm Fräser in jeden Radius reinkomme. Innen und außen. Ist natürlich schon auch krass, gell? Da sitzt auch ein paar Minuten dran und guckst da und auf die andere Seite kommt noch ein anderes Inlay und das wird auch ein gutes Projekt. Mit stabilisierter Mooreiche. Und ja, das, aber siehst ja, ne, desto mehr du halt machst, desto mehr werden die Leute darauf aufmerksam und dann haben die dann auch Bock drauf und überlegen sich sowas. Und solange es geht, solange die Form nicht zu komplex ist oder so, du musst halt immer mit Radien arbeiten, dann funktioniert das auch. Aber jetzt bin ich gespannt, mit dem Millimeterfräser wird es auch nochmal, wird sehr interessant, glaube ich. Ach ja. Naja, aber hey. Wie gesagt, der 3D-Drucker macht gute Arbeit mit Schablonendrucken. Und dann funktioniert es einwandfrei. Ist echt cool.
Ich ja, fand also, das Video auch cool, wo du es mal gezeigt hattest, wo man
stimmt,
die,
ja.
die Schablone dann sieht, wie du die abfährst.
Dieses Reel, ja. Habe ich gedacht, komm, ich mach mal da so eine kleine Zusammenfassung, wie das da so abläuft. Aber du siehst in dem Video, siehst du, wie sich dieser Griff bewegt leicht, ne, vom Fräsen her. Dann machst du links und rechts. Ja, es ist halt, klar, man könnte es noch ein bisschen anders festspannen, aber solange es funktioniert, ne, ich meine, das ist minimal, was da verschoben wird oder so, das ist nicht so extrem. Aber ja, so ist der Stand. Jetzt geht's am Wochenende nach Olching. Da ein paar Leute treffen und Hallo sagen. Und ja, dann ist auch schon wieder Mitte Oktober, hey. Junge, Junge.
Ja, krass. Da bin ich gespannt, was du in Olching erzählst.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe mir das Line-Up angeguckt. Es sind auch ein paar Leute wieder von Knife Show Austria dabei. Rocket Knives stellt sogar aus dieses Mal. Der Kai, der war ja, hast du ja auch getroffen beim.
Ja, genau.
Beim Schmiedetreffen. Ja. Das war es eigentlich soweit bei mir. Ich bin auf jeden Fall wasserwagensüchtig jetzt und durchforste eBay und frage meine Arbeitskollegen, die wohl einen Bauernhof haben, ob da irgendwo irgendwelche Holzwasserwagen rumliegen.
Das ist so geil.
Und dann natürlich, der eine Kollege, ja, also ich hätte eine. Aber da kann ich mir dafür ein Messer machen, sag ich. Naja, ob der Preis das aufwiegt, weiß ich nicht. Das ist immer die. Es gibt immer Leute, die wo dann irgendwie, sag ich, wir können schon über den Preis reden, aber ich kann jetzt hier nichts für 100 Euro machen oder so, Kollege. Das geht nicht. Warum nicht? Sag ich, naja, egal. Aber ich bin da echt on der Hand, kann's echt sagen. Das ist echt krass. Naja. Es hat auch so ein bisschen so einen Recycling-Aspekt irgendwie. Keine Ahnung. So ist es. Ja, bei dir war einmal Schmiedetreffen.
Ja. Genau.
Einmal Kurs? Nee.
Doch, genau, ja.
Oh, doch, echt krass.
Kurs. Ja, stimmt. Eigentlich viel los die letzten 2 Wochen mal wieder. Crazy. Ja, Schmiedetreffen war echt mega lustig. Wir waren diesmal, der Marc hat eingeladen nach Lorsch. In seine Werkstatt.
Schöne Werkstatt. Und,
bitte?
Schöne Werkstatt hat er da.
Ja, voll.
Ja, und?
Wie viele waren wir jetzt? 8, glaube ich.
Boah.
Jetzt muss ich natürlich alle mal grüßen, falls sie zuhören. Also natürlich Vielen Dank natürlich an den Marc, dass wir diesmal bei ihm sein durften. Hat echt mega Spaß gemacht. Dann war noch dabei der Flo von Dead Unicorn, der Jonathan natürlich, Hop Woodgoods, der Kai von Rocket Knives, Lukas von der Irdenbach Schmiede, der Mario von I Made This und der Sebastian von Sebco Knives. Und ja, es war halt eine sehr lustige Runde und wie immer nimmt sich jeder viel vor. Also, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, aber es Kai kam, glaube ich, mit bestimmt 15 Kilo Damastpaketen an.
Boah.
Aber ja, am Ende ist man ja eigentlich da, um Spaß zu haben. Und ich hatte mal ein großes Paket mitgenommen, um vielleicht eine Torsion zu machen. Wenn man schon mit vielen Leuten am Start ist, dachte ich, bietet sich das ja an. Ich wollte ja diesen Multibar-Torsionsdamast mal jetzt ausprobieren. Ich habe dann aber noch ganz viele Monostahl-Abschnitte, Reststücke, sonst was mitgenommen, weil ich für die Messe, diesen Handwerkermarkt noch ein paar günstige Optionen bringen
Ach,
wollte.
stimmt, ja.
Deswegen habe ich gedacht, mache ich so ein paar kleinere Monostahlmesser noch. Und am Ende habe ich eigentlich nur die ganze Zeit die geschmiedet, weil das war genau das eigentlich, was ich die ganze Zeit schon mal wieder machen wollte. Messer schmieden einfach. Ich hatte so Bock zu schmieden und habe auch wirklich alles ziemlich exakt in Form geschmiedet. Schön den R rausgezogen. Ich habe dann auf Marks Empfehlung mal die Technik angewendet, die ich für mein Cleaver schon benutzt hatte, nämlich den R nicht einfach aus dem Flachmaterial zusammenzustauchen, sondern einen recht tiefen Einschnitt zu machen und den R umzuklappen aus dem Material. Das habe ich ja für den Cleaver gemacht, weil ich aus 10 Zentimeter breitem Flachstahl natürlich kein R rausstauchen kann. Das ist einfach nicht möglich. Für die kleinen Messer mache ich das eigentlich nie, weil ich mir gedacht habe, braucht man nicht, aber es hat doch sehr viel besser geklappt. Also werde ich in Zukunft jetzt immer machen. Einfach einen Einschnitt machen, R rausklappen und fertig. Super entspannt, geht viel schneller. Und ja, ist auf jeden Fall sehr cool, habe ich dann mit den ganzen Messern direkt gemacht. Hat super geklappt. Und ja, sonst habe ich 5 Monostahlmesser geschmiedet, davon ein Nakiri und sonst kleinere Küchenmesser. Das Nakiri hatte ich auch wieder, ja, wollte ich auch mal wieder probieren, nur einen minimalen Anschliff zu machen. Also eigentlich alles Schmiedehaut und dementsprechend extrem dünn auch geschmiedet. Habe ich mich beim Härten wieder drüber gefreut, aber alles in allem hat es doch ganz gut geklappt. Und sonst hatte ich noch aus einem Torsionsdamast Reststück vom Kurs, habe ich noch 2 Messer geschmiedet. Ein, ja, auch ein bisschen kleineres Küchenmesser und ein so ein Mini-Schälmesser. Also insgesamt 7 Klingen mit heimgebracht. Hat, wie gesagt, mega viel Spaß gemacht, das mal wieder wirklich einfach nur dieses in Form schmieden, den ganzen Tag. Und während sich alle anderen mit ihrem Damast rumgeschlagen haben, habe ich halt einfach pausenlos geschmiedet, so ungefähr, weil die sind ja auch recht schnell wieder heiß und dann konnte man da so einen guten Rhythmus durcharbeiten. Das Interessanteste von dem Treffen, worauf ich am meisten gespannt war, war die Esse von Marc. Er hatte ja auch eine neue Esse mit Feuerleichtstein, so ein Stecksystem und einem Ribbon-Burner. Und ich wollte sie mir mal angucken, weil meine Esse ist jetzt nach. Oh, wie alt ist die jetzt schon? Die habe ich gebaut, als ich mir den Arm gebrochen hatte. Das ist fast, ja, 2,5 Jahre her, glaube ich. Die Knife, wo ich dort war. Oder ist es schon 3 Jahre her? Die
Nee, es
vorletzte
ist
Knife. Nee, zweieinhalb, ne? Dieses
vorletzte
Jahr war
Knife.
ja.
Ja, zwei.
Boah.
Nee. Jetzt muss ich, die wäre ja jetzt gewesen. Letztes Jahr war ich mit dir am Stand.
Letztes Jahr war eine, gell?
Also vor drei Jahren.
Vor drei Jahren.
Vor zwei Jahren? Nee.
Warte.
Vor 2 Jahren.
2023, ja, genau.
Genau.
Zweieinhalb Jahre. Ja, perfekt.
Zweieinhalb, ja.
Zweieinhalb Jahre. Genau, so alt ist Jesse jetzt ungefähr. Heißt, die hat jetzt auch schon einiges erlebt.
Das stimmt, ey.
Und wäre jetzt an der Zeit, die neu auszukleiden. Und dann bin ich halt am Überlegen, okay, kleide ich die jetzt neu aus? Oder sage ich einfach, ich investiere nochmal in eine ordentliche Esse. Die ist auch größer. Man kann sie mit so einem Feuerleuchtstein im Brennraum auch einfach zumachen und so ein bisschen kleiner machen. Aber möglich wären 500 Millimeter Länge, was natürlich auch praktisch ist. Türen vorne und hinten und halt der Rimburner, der ja auch nochmal eine gleichmäßige Hitze macht, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt langfristig an die Kurse denke, würde ich denken, lohnt sich das schon. Was ich am krassesten fand, ist, wie unfassbar leise die ist. Also wie unfassbar leise ein Rimburner ist. Weil ich habe wirklich, ich stand da und habe mir insgeheim schon so gedacht, jo, sollen wir nicht langsam mal die Esse anmachen und vorheizen? Vorher schon auch ein paar Minuten. Und die lief einfach schon eine halbe Stunde oder so.
Krass.
Es ist wirklich krass. Du hörst nur so ein leichtes Summen halt von dem Lüfter. Das war's.
Okay.
Das ist wirklich crazy. Weil bei mir mit dem normalen Brenner ist die Esse die lauteste Maschine in der Schmiede. Die ist lauter als meine Presse, die ist lauter als die Walze.
Ja, klar. Ja.
Und du merkst es jedes Mal, wenn du die Esse ausmachst, was da eigentlich gerade für eine Geräuschkulisse war, die ganze Zeit im Hintergrund. Ne?
Mhm.
Ja, also allein deshalb wird es sich schon lohnen, glaube ich. Und das Einzige, was ich vermutlich anders machen würde, er hat, also es ist ja die Hülle quasi, um die Feuerleuchtstellen festzuhalten, die ist aus Stahl gelasert.
Ja.
Und da sind quasi die Einsätze sozusagen für einen Rimburner schon reingelasert, rechts und links. Und oben könnte man bis zu 3 normale Brenner einsetzen.
Okay.
Ich habe mich dann gefragt, warum ist es eigentlich, dass diese Venturi-Brenner oder diese, ich nenne es jetzt normalen Brenner halt, warum die immer von oben kommen oder in der runden Esse halt schräg, aber die Rimburner kommen meistens von der Seite. Gibt es einen Grund für, habe ich mich gefragt. Falls einer weiß, gerne mal Bescheid sagen. Weil meine intuitive Entscheidung wäre es gewesen, die Rimburner auch von oben kommen zu lassen. Weil wenn der auf einer Seite ist und die Esse voll ist, dann blockiert man sich ja den Brenner. Wenn ich da jetzt was vorne dran stelle, kriegt der Stahl hinten nicht mehr so viel Hitze ab. Und für den Kurs, wo man mehrere Pakete nebeneinander legt, würde sich das meiner Meinung nach eher anbieten, wenn der auch von oben kommt. Das war so der Gedanke, den ich hatte. Falls es da einen Grund für gibt, dass der seitlich kommt, kann gerne jemand Bescheid sagen.
Mhm.
Auf jeden Fall, Werbeveranstaltung ist gleich vorbei. aktuell hat er keine mehr im Markt, das heißt, er wird nochmal welche lasern lassen müssen. Also wenn jemand Bock hat, auch auf eine schöne neue Esse, vielleicht kann man sich ja zusammentun und wenn es sich lohnt, könnte man mal ein paar machen lassen, ein paar Bausätze. Er ist auf jeden Fall ein schönes Teil, die Türen funktionieren gut, wie gesagt, schön leise und der Vorteil mit den Feuerleuchtstein ist halt auch, du kannst einzelne Teile auswechseln. Du musst nicht die komplette Esse dann frisch machen. Und ich hätte nie gedacht, dass die so krass gut isolieren. Also, dass die so viel, ja, ich will jetzt nicht sagen besser sind, aber ich habe halt schon gedacht, dass es ein Nachteil wäre mit Stein, weil die schlechter isolieren als Keramikfaserwolle, aber tun sie überhaupt nicht. Also,
okay.
Der Brenner hat ja wirklich die ganze Zeit auf die linke Seite geballert und das war wirklich so kühl, die ersten 2 Stunden konntest du da noch mit der bloßen Hand dran fassen.
Echt?
Obwohl der Brenner auf die Steine schießt, ja.
Also es ist nur eine Lage Stein oder?
Eine Lage Stein, ja.
Eine Lage Stein.
Also so ja, gut, wie dick sind die 5 cm, würde ich schätzen.
Ja.
Weil es sind halt nur die Steine und die sind ja nicht so porös wie jetzt so ein Bitonstein, so ein Porenbeton, sondern die sehen ja schon recht dicht aus, aber also ich war echt beeindruckt.
Krass.
Ja, fand ich sehr cool. Die Sache ist halt, wie ist es mit Borax? Marc schmiedet ja eigentlich ohne Borax. In den Kursen werde ich es weiter nehmen, weil es halt leichter ist als Dichtschweißen. Das wird sich dann zeigen. Aber insgesamt schon sehr cool. Ja, so fliegen die Einnahmen wieder raus.
Das tun sie immer schnell.
Ja.
Das ist leider das Problem. Ich habe auch heute gemerkt, dass die Schleifbänder wieder zur Neige gehen. Da wird auch wieder was reinbestellt. Apex fehlt auch, ja.
Ja, wieder 200 Euro Stahl, dann Schleifscheiben, Handschuhe und so, der Kompressor und schon sind wieder 1000 Euro weg, ne?
Scheiße, ich brauche auch einen neuen.
Schleifbänder brauche ich auch wieder bald. Wobei ich mir denke, für den Kurs, jetzt reicht's noch, vielleicht mache ich dann Ende des Jahres wieder einmal große Inventur und Großbestellungen überall. Ja. Was gibt's noch zu berichten von dem Schmiedetreffwochenende? Ich habe leider den Fehler gemacht, mich wieder mit der Thematik Mini-Lufthammer zu beschäftigen.
Oh nein.
Und ich bin ehrlich, ich hätte einfach den wirklich kaufen sollen vom Timo. Ich ärgere mich, dass ich es nicht getan habe. Und es lässt mich nicht los, weil ich hätte schon gerne so einen auch. Und ich habe den Fehler gemacht, auf Alibaba mal zu gucken, was sowas kostet. Und so 20, 25 Kilo Berggewichthammer kostet halt einfach keine 900 Euro.
Was?
Also es ist wirklich Wahnsinn. Komplett gestört. Also unter 1000 Euro kostet so ein Hammer. Der muss dann natürlich noch zu dir kommen, per Schiff.
Ja.
Vom Schiff per Spedition.
Ja.
Plus Einfuhrumsatzsteuer ist ja dann auch noch drauf. Aber ich sag mal so, ich würde schätzen, unter 2000 Euro oder unter, also auf jeden Fall unter 2500 Euro steht es dir bei dir zu Hause.
Easy.
Krass, wirklich krass, gell. Für einen Lufthammer.
Ah, das ist ja schon geil. Also, ne, ich will dich da jetzt auch nicht beeinflussen.
Oder ja, so, aber das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Und ich habe schon, weißt du, im letzten Kurs habe ich schon imaginär die Werkstatt umgestellt, wie ich ihn, wo ich ihn unterbringen würde.
Ach, geil.
Es gibt ja auch die Anyang in ganz klein. Und die sind natürlich schon auch extrem geil. Aber die Sache ist, Anyang hat als Händler, die kannst du nicht direkt aus China kaufen, sondern die kannst du nur über Angele kaufen. Und da kostet der 20 Kilo Bärgewichthammer, der ganz, ganz kleine, halt über 8000 Euro.
Ja, genau.
Und das ist halt, wo ich sagen muss, boah, also natürlich wäre der Hammer viel, viel, viel geiler als so ein No-Name-Kack von Alibaba. Aber ja, 8.000 Euro gegen 2.000 ist halt doch leider schon eine ganz schöne Hausnummer. Und ich, also ich meine, das ist so ein Jahresgewinn quasi.
Klar.
Der da dann drauf geht. Ganzes Jahr arbeiten für die eine Maschine. Ja, ist dann vielleicht doch ein bisschen arg für Kleingewerbe, wie wir es betreiben quasi. Deswegen muss der leider rausfallen. Ja, mal schauen. Es bleibt im Hinterkopf. Es eilt jetzt nicht, aber es bleibt im Hinterkopf. Ich werde mich weiter damit beschäftigen. Und mal gucken, vielleicht gibt es dann ja was Ende des Jahres zu Weihnachten oder irgendwie sowas. Mal schauen.
Ja, wäre schon cool, ne?
So ein, ja, das wäre schon geil. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wie stark ich ihn im Kurs nutzen würde. Weil Es ist natürlich schon noch mal eine andere Art zu schmieden und ich finde es auch deutlich gefährlicher
Ja.
als jetzt mit Press und Walze. Aber wäre natürlich für mich schon auch extrem geil, einfach für zum Klingen in Form schmieden. Wird schon extrem
Definitiv.
Spaß machen.
Voll gut.
Ja. Genau.
Krass.
Sonst, Schmiedekurs, ja, der erste Mal wieder, der normal war, ohne irgendwelche Specials und hat sehr viel Spaß gemacht, hat sehr gut geklappt. Und jetzt kommt nächsten Monat noch einer und dann war es das für das Jahr.
Cool.
Gut.
Wie viele
Kurz,
Leute? Drei?
danke ich.
Zwei?
Drei Leute, genau, drei
Drei Leute.
Leute. Zwei Bunkers, einer Kiri, alle drei richtig schön mit Schmiedehaut und die sind wirklich wieder brutal gut geworden. Also
Nice.
definitiv auch einer der besten Kurse von den Ergebnissen her. Ja, haben sich sehr, sehr gut geschlagen, alle. Das fand ich wieder krass, wenn man merkt, einfach beim Schleifen, dass es so gut klappt und du den Leuten gar nichts irgendwie abnehmen musst. Ja.
Auf jeden Fall.
Sonst hätte ich noch ein Thema, was ich ganz
Ja.
interessant fand, werkstattmäßig. Wenn du nichts mehr zu erzählen hast, würde ich das noch anschneiden.
Nö, direkt nicht, ne.
Ich hatte ja mal das Thema mit, mit der Säure Eisen-3-Chlorid, die grün geworden ist irgendwie. Weiß
Ja.
nicht, ob du dich erinnerst.
Doch, doch.
Interessanterweise ist die von alleine wieder normal geworden. Weiß nicht, was
Okay.
da passiert ist. Auf jeden Fall hatte ich das ja auch mal im Discord gefragt. Und ja, ich habe mich ein bisschen dumm gefühlt, weil Chi einfach eine Google-Antwort reinkopiert hat. Ja, ich hätte auch mal einfach mal googeln können. Irgendwie denke ich bei solchen Sachen immer, dass das zu spezifisch ist.
Ja.
Aber ich bin wirklich, ich habe nicht eine Sekunde dran gedacht, das einfach mal zu
Ja,
googeln.
klar.
Sau dämlich, wirklich. Aber danke, Chi, dass du es übernommen hast. Ja, es gibt einen Grund, warum die grün geworden ist. Und zwar vermutlich einfach, weil ja irgendwelche Rückstände ausgefallen sind. Ich will ja jetzt gar nicht zu genau darauf eingehen. Ich will nämlich eigentlich was anderes erzählen. Nämlich, mir ist aufgefallen, dass eines meiner beiden Wasserfässer, was ich unterm Bandschleifer habe, auch einfach grün ist. Das ganze Wasser ist grün und trüb. Und jetzt habe ich die ganze Zeit schon gedacht, soll ich jetzt diese 100 Liter einfach wegkippen und neues Wasser reinschütten? Was natürlich ein bisschen nervig ist, weil ich ja keinen direkten Wasseranschluss in der Werkstatt habe. Oder gäbe es irgendeine Möglichkeit, das wieder sauber zu kriegen? So, da war ich schlau genug, einfach mal auf die Idee zu kommen, ChatGPT zu fragen. Und das fand ich sehr interessant, was er gesagt hat. Nämlich, ich habe gefragt, habe ihm ein Bild auch geschickt von dem Wasser und halt die ganze Situation erklärt, also wofür das benutzt wird und was da für Schleifreste drin sind, pipapo. Und habe gefragt, ob es möglich wäre, das zu klären, ohne es zu filtern. Und da hat er mir erstmal mögliche Ursachen geschrieben. Und was es sein wird, ist, also es gibt mehrere Sachen, die er geschrieben hat. Klassiker auch Kühl- und Kühlmittelreste und so. Ne? Wird ja, wenn das kippt, wird es ja auch manchmal so trüb und eklig. Sonst, aber kann man natürlich ausschließen, weil ist ja nicht drin. Kühlmittel habe ich ja keine. Algenwachstum konnte ich auch ausschließen. Das hatte der Glenn auch für die Säure angemerkt. Konnte ich auch ausschließen, weil das Ding einfach kein Sonnenlicht kriegt. Also da kann keine Alge drin wachsen. Bleibt noch einfach Metallabrieb und Schleifstaub. Und was ich jetzt interessant fand, ist, er schreibt, Eisen, Stahl oder andere Metallpartikel oxidieren im Wasser, klar, und bilden Eisen-2- und Eisen-3-Hydroxide, die eine braun-grünliche Trübung verursachen.
Ja.
Eisen-3-Ion kennt man ja aus dem Eisen-3-Chlorid auch.
Stimmt.
Also interessant, chemisch, so das gleiche Eisen, was da drin ist.
Ja.
Da war jetzt die Verbindung quasi zur Säure, fand ich sehr interessant. Und Möglichkeiten zur Klärung sind chemisches Ausfällen, dass man quasi die gelösten Ionen in unlösliche Hydroxide umwandelt, die sich dann einfach absetzen. Das könnte man jetzt auf zwei Arten, er hat zwei Arten vorgeschlagen, das zu tun. Eins wäre mit Natronlauge. Ist halt nicht im Supermarkt, müsst ihr halt bestellen. Ja. Schadet eigentlich aber auch sowieso nicht, das zum Neutralisieren von der Säure da zu haben. Andere Alternative wäre Waschsoda. So machen es, glaube ich, die meisten auch zum Neutralisieren von der Säure. Einfach Waschsoda in Wasser. NH2CO3. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie der chemische Name heißt. Genau, auf jeden Fall würde man da ja eine Lauge oder eine Basalt, Natriumcarbonat genau, mit reingeben und dadurch würden dann Metallionen als unlösliche Niederschläge entstehen und sich absetzen. Er hat auch direkt gesagt, wie viel ich ungefähr brauche. Er hat noch ein paar andere Sachen vorgeschlagen, aber ich würde es tatsächlich über die Fällung, chemische Fällung machen. Und er hat dann gesagt, man könnte zum Beispiel nehmen 10 Gramm auf 10 Liter Wasser, also circa ein gehäufter Esslöffel. Das ist echt wenig. Also ich bin mal gespannt, ob das reicht. Langsam einstreuen, umrühren. Dann beginnt nach 10 bis 15 Minuten das Wasser meist leicht zu trüben noch mehr, was dann die Bildung von den Hydroxidionen ist.
Okay.
Und dann soll man es 1 bis 2 Tage stehen lassen. Und dann setzt sich quasi so ein Schlamm auf dem Boden ab. Ja, und dann könnte man entweder das Wasser halt mit Essig oder Zitronensäure wieder neutralisieren auf pH 7. Oder, was ich auch ganz interessant fand, Tipp zur langfristigen Wasserqualität, nach der Reinigung einfach das Ganze ein bisschen basisch lassen, also ein bisschen Waschsoda drin lassen, weil das die Korrosion hemmt und wenn man es immer mal wieder umrührt, halt dafür sorgt, dass das Wasser klar bleibt.
Ja.
Alternativ, okay. Übrigens hat er auch gesagt, kann man es mit Eisen-3-Chlorid fällen. Fand ich auch sehr spannend. Aber ich werde es mal mit Waschsoda probieren.
Das ist ja witzig.
Ja, das fand ich irgendwie geil, weißt du, dass du schreibst ihm sowas und er gibt dir so viele Optionen, Anleitungen und alles Mögliche und da wäre ich sonst jetzt nicht drauf gekommen. Ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, das zu machen. Und bin gespannt, wie es dann bei rauskommt.
Ja, muss auf jeden Fall Bescheid geben.
Ja, das werde ich tun. Weil, dann hat man wieder das Wasser klar und schön, ohne jetzt irgendwie alles wegkippen zu müssen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, man sollte das auch gar nicht einfach in den Abguss kippen, so Wasser. Könnte ich mir vorstellen.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Vor allem keine 100 Liter.
Nee. Wäre wahrscheinlich nicht so ideal. Aber da, wenn es mir gerade um, wo wir gerade schon beim Thema sind. Ich habe ja auch Eisen-3-Chlorid in der Werkstatt, das wo ich auch mal irgendwann tauschen muss, weil das hat jetzt auch seinen Zernit, weiß ich nicht, erreicht nicht, aber es wirft schon so ein paar so Punkte beim Ätzen und so auf den Stahl manchmal. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es auch komplett versifft da hinten in der Ecke. Und wenn ich da jetzt immer zum Beispiel so ein EDC, Toe Pincher oder Koffinell. Wenn ich jetzt da was aus Kumai mache oder einfach nur ätzen will, dann nehme ich immer so Federklemmen, so kleine. Man kennt es vom Baumarkt. Mhm. So, und dann klemme ich immer die hinten, also ne, einen Griff dran,
ja,
damit ich das komplett eintunken kann, ne? In die, ja, in die Säure. Und natürlich hole ich das dann wieder raus. Die Klemmen hängen natürlich auch dann in dem Eisen 3 drin. Und so Klemmen haben ja dann oft eine Feder in der Mitte, damit die ja klemmen. Wenn man dann natürlich mal eine Zeit lang nicht ätzt und dann irgendwann die Klemmen wieder verwenden will, wundert man sich, hä, warum geht denn da nichts mehr? Ach so, stimmt, die Feder ist ja aus Stahl. Die hat dann natürlich auch ihren Zenit überschritten, sage ich mal. Ihren, ja.
Aber Ding, genauso mache ich es auch in meiner Seele, genauso.
Ja, ja, ja. Das ist dann immer blöd. Ey, muss ich mir jetzt auch ein paar neue bestellen oder größere, die wo dann ein bisschen mehr Reichweite haben, damit nicht immer gleich die Feder mit im Eis 3 drin hängt. Aber es ist sehr wichtig, sehr witzig. Ich habe nämlich keinen Bock, da irgendwann mal ein Messer drin zu verlieren, weil das Rohr ist nämlich tief. Da.
Ja, das ist.
Das ist ein größerer Scheiß, cool, das, ja, daraus zu holen. Nee, nee, nee. Aber. So ist es.
Ich hatte auch überlegt, als meine Säure grün war, ob ich halt mal neue ansetze jetzt.
Ja.
Habe ich ja jetzt nicht gebraucht am Ende und ich habe ja jetzt auch das Get Up is Heavy die letzten Male benutzt in meinem Kurs.
Das stimmt.
Oh, jetzt das erste Mal mit dem wilden Damast, muss ich sagen, es sah schon geiler aus. Also ich bin wirklich gespannt, wenn ich das jetzt selber für mich nochmal in Ruhe ausprobiere. Aber es ist wirklich, der Kontrast ist doch stärker.
Was jetzt?
Das Gator Piss Heavy, ja.
Ja, genau. Ja, okay.
Also ich hatte es jetzt das erste Mal mit, einfach mit einem wilden Damast, wo jetzt, der ja eigentlich ja, unkompliziert zu essen ist. Zu essen. Ich bin schon beim Abendessen.
Essen ist schwieriger.
Ja.
Ja, muss ich mir auch noch holen, unbedingt. Ich habe ja dieses normale Gator Piss da, das benutze ich, wenn überhaupt, bei diesem SG2 Suminagashi, der funktioniert ganz gut. Dauert natürlich lang, je nachdem auch, wie die Temperatur ist und so, wissen wir alle. Aber ich muss mir da das Heavy jetzt auch mal holen und dann das alte Zeug vielleicht mal wegbringen. Könnte ich eigentlich so in den Kanistern zur Gefahrenstoff-Ding bringen, Wertstoffhof, die werden sich auch wundern, warum das für Etiketten sind, aber da mal ein bisschen aussortieren auch die Bude, weil das ist auch dringend nötig. Ich habe so ein Altmetall-Eimer, der quillt auch schon über, weil ich dem letztes Jahr mal die Werkstatt irgendwie aufgeräumt habe und so, und dann muss ich unbedingt am Freitag jetzt mal,
ja,
rausfahren und alles da reinschütten, weil das vergisst man dann auch immer schnell, ne? Dann ist das immer wichtiger und dann, naja, nächstes Mal. Und dann häuft sich schon wieder an in der Bude. Das ist auch nichts. Aber
was ich noch sagen wollte, weil ich überlegt hatte, meins auch neu zu machen, habe ich mir jetzt endlich mal ein paar Kanister besorgt, auch um das richtig zu sammeln, weil bei mir gibt es so ein Gefahrstoffmobil, aber das kommt nur zweimal im Jahr irgendwie unter der Woche. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss das irgendwie alles mal sammeln und dann auch mal gesammelt zum Wertstoffhof bringen, dass es ordentlich entsorgt wird.
Einfach so normale Kanister bestellt, oder wie?
Ich habe tatsächlich welche aus dem Labor mitgenommen, halt, okay, wo Ethanol drin war, also nichts Schlimmes.
Ja, ja.
Sind so 5-Liter-Kanister. Einfach Kunststoffkanister. In so einem wird es ja auch geliefert.
Ja, stimmt.
Eisenbergchlorid kannst du ja in Kunststoffkanistern lagern. Und genau so einen mache ich jetzt einfach dann voll, habe ich mir gedacht. Ja.
Nice. Ja, mal gucken. Ich werde jetzt noch eins. Ein Toe-Pincher werde ich jetzt morgen noch ätzen für einen Kai von Rocket Knives. Der hat, ich habe ja ihm versprochen, der macht mir Kumai und ich mache ihm dann einen Toe-Pincher dafür. Mhm. Und das ist jetzt endlich mal soweit. Da haben wir jetzt geredet, dass ich besprochen, dass ich das hier mitbringe nach München. Und da bin ich jetzt auch noch dran, so ganz also Kumai mit schwarzem schwarze Mikata-Griffen hinten dran. Wird, glaube ich, ganz cool. Ich finde es immer nice, wenn dann, wenn du schon diese Kupfer-Damast-Klinge hast, dann hinten so einen simplen Griff dran. Der Kunde aus Amerika, die wo witzigerweise auch so heißt wie ich, der hat auch erst überlegt, dass er eine Kumai-Klinge vielleicht nimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn, der wollte halt die Inlays in Toxic Green und in Lila. Und habe ich gemeint, boah, ey, mit dem Kumai, mit dem Toxic Green und dazwischen lag ja auch noch das Grüne, ob sie das nicht ein bisschen beißt und dann nicht viel, bisschen viel los ist. Jetzt hat er aber vorhin schon zurückgeschrieben, ich müsste mal reingucken, aber ich glaube, der entscheidet sich da vielleicht auch nochmal um, weil das könnte sich ein bisschen beißen, finde ich, mit dem Grün und mit dem Lila, mit dem Kupfer. Weiß ich nicht, ich muss jetzt, also in meiner Vorstellung ist es ein bisschen Overkill, aber mal gucken, was er dazu sagt. Aber bei so Kuhmeister-Sachen finde ich es dann immer cool, so ein schwarzer Griff oder so, dann ist der Kontrast auf jeden Fall da. Das werde ich jetzt noch mit dem Eisen 3 ätzen und dann ist es, ich habe glaube irgendwo noch auch so einen alten Ding rumstehen, wo ich es reinfüllen kann. Dann fahre ich es da auch hin. Genau. Kann ich auch mal die das PE-Rohr ausspülen. Und neu machen.
Ja, da wird wahrscheinlich auch genug Schlammmunden drin
sein. Ja, da wird sie auch genug abgesetzt haben, ja, glaube ich auch, ey. Egal. Aber das sind halt auch immer so Sachen, die wo man mitbedenken muss, gell? Generell auch so Müll. Was ich da Müll habe in der Werkstatt, ey, was ich das ansammle, das ist krass. Wie machst du das eigentlich? Habt ihr da, kommt eine Müllerfuhr oder musst du das irgendwo hin verfrachten?
Da ist leider, die Müllerfuhr kommt. Aber es ist nichts angemeldet auf das Gelände. Glücklicherweise gibt es von der Stadt Speyer solche Prepaid-Restmüllsäcke. Also es kostet nur Restmüll kostet, der Rest ist kostenlos.
Okay.
Und das sind solche richtig dicken Papiersäcke, so 90-Liter-Säcke aus Papier. Und da ist halt einfach Restmüll, kannst alles reinschmeißen und dann stellst du den halt raus und die nehmen den dann mit und der Sack kostet irgendwie 5,40 Euro oder so.
Okay.
Und das ist super praktisch. Und Plastikmüll kann ich halt einfach rausstellen, Papier auch. Das wird in den Säcken eh mitgenommen. Ja, das ist halt ganz gut, weil ich muss sagen, es fällt in den Kursen doch schon wirklich viel Müll an.
Boah, glaube ich, ja.
Also, da kommt doch schon echt was zusammen. Ja, ich hatte nur überlegt, ob ich auch mal die ganzen Schleifstaub und Schlacke und Zunder und so, was alles anfällt, ob ich das getrennt sammeln soll und zum Wertstoffhof bringen soll. Ich kippe halt immer alles in die Säcke rein. Also die sind wirklich schweineschwer, immer wenn ich die da hinstelle, die wiegen bestimmt 20 Kilo oder so. Alter, auch die Schleifbänder, das ist ja auch richtig viel Gewicht.
Ja, klar.
Wenn du mal irgendwie 15 Schleifbänder wegschmeißt
auf einmal. Das ist richtig viel Material und Leinenzeug, Stoff und so. Das ist crazy.
Ja.
Es summiert sich, ey. Ja.
Ja, genau.
Nee, ich, was soll ich sagen? Ja, genau, ich habe auch Schleifstaub, weil sie, also wenn ich es nicht absauge, Holz oder so, dann landet bei mir auch alles ganz simpel auf dem Boden. Mhm. Ich hatte zeitlang mal so ein Wasserfass oder so, aber es ist dann auch irgendwie so eine Sauerei, keine Ahnung. Und dann landet es halt auf dem Boden und dann kehre ich es ab und zu zusammen.
Ja,
und schmeiße in so einen Eimer rein und dann fahre ich halt den Eimer zum Wertstoffsender im Dorf und schmeiße da halt in Altmetalle rein. Weil im Endeffekt ist es ja eigentlich Stahl, ne? Nur halt ein bisschen.
Der Schleifstoff schon, ja. Ich glaube, der Zunder vom Schmieden.
Achso, das
da ist. Die, glaub ich, da kann man ja nichts mit anfangen eigentlich, ne? Das ist ja wie Schlacke, auch Abfall, das oder? Stimmt. Also.
Der ist ja schon oxidiert, ne? Da ist ja nicht mehr viel rauszuholen aus dem.
Aus dem richtig.
Ding. Das stimmt allerdings, ja. Aber das Problem habe ich ja jetzt nicht als Monostahlmann.
Ja.
Das, da hatte ich auch letztens die Idee, so irgendwie ChatGPT oder irgendeine andere AI den Prompt zu geben, dass sie mir ein T-Shirt-Design machen soll mit Monostahlmann oder so. Das wäre bestimmt so. Wie so eine Art Superheld oder so. Das ist geil.
Ja. Ach ja.
Oh, shit. Zu viele crazy Ideen einfach. Ach ja. Jetzt hat mich eine Firma angeschrieben, schon vor ein paar Wochen tatsächlich. Warte, und zwar, ich weiß nicht, ob ich das gleich finde, aber die machen so Arbeitskleidung oder besticken auf jeden Fall Sachen für Leute, für Arbeits-, für Firmen und so. Und Workwear One, genau. Und mit dem kam ich so ins Gespräch und die produzieren natürlich hier in DE und die machen Digitaldruck und besticken auch T-Shirts und so. Ne?
Besticken ist auch cool.
Und Siebdruck auch, aber mit einem Partner. Und jetzt kam ich mit denen so ins Gespräch. Die benutzen auch Stanley Stella. Das ist so eine nachhaltige Kleidungsfirma, also so Blanko-Bekleidung, wo du dann praktisch Sachen dann direkt draufdrucken kannst, auch verschiedene Stile und so und wie gesagt, alles nachhaltig produziert. Hat er mir einen Link geschickt und so und dann habe ich ihm jetzt mal dieses Coffin mit den Blüten, wo ich immer vorne drauf habe auf meinen T-Shirts, habe ich ihm jetzt mal geschickt und habe ich die Pantone-Farbe dazu rausgesucht, weil das so eine Farbpalette ist, wo dann auch mit den Stickgarnen oder Fäden übereinstimmt. Mhm. Ne, da kannst du das schon mal ein bisschen abgleichen, was grün und rot und so angeht. Und da habe ich dem jetzt mal was rübergeschickt. Und dann schaue ich mal, weil das ist halt schon cool, so ein T-Shirt halt mit so einem, muss ja dann kein großer Backprint drauf sein oder so, einfach nur dieses gestickte Detail vorne drauf, ist, glaube ich, schon ganz nice. Und da bin ich mal gespannt, da habe ich jetzt letzte Woche eine E-Mail weggeschickt mit PNG oder SVG, glaube ich, und dann mit den Farben. Mal gucken, was da zurückkommt. Ich habe mich gefragt, halt, ne, macht ihr dann direkt ab ein Stück und dann muss ich da gleich irgendwie 20 nehmen und so. Sagte, nö, das ist kein Problem, wir machen da ab ein Stückzahl, das ist gar kein Ding. Und das ist schon auch irgendwie cool. Und ja, das ist ja immer witzig, wenn dann von so Leuten angeschrieben wirst, ne, und dann das ich eher hauptsächlich eigentlich mittlerweile mein eigenes Zeug anhab. Entweder Pulli oder T-Shirts. Ist mir aufgefallen, meine T-Shirt-Schublade ist eigentlich zu 80% mein Zeug und dann noch ein bisschen, also vielleicht noch ein Carmon. Dann hier Frankie, Kitchen Knife Guy, habe ich ja zwei Stück und so. Und das ist dann halt schon irgendwie cool, wenn du dann auch über die ganzen Jahre zurücksehen kannst, ne, wie sich das so die Design verändert hat, welche schon komplett zerflattert sind, irgendwie in der Ecke liegen, der Druck schon zu 70-80% weg ist, weil so ein Digitaldruck halt auch nicht ewig hebt. Aber das ist schon witzig, ne? Und tatsächlich war ich arbeiten und dann war einer da, der hat diese Werkzeugschränke, wo wir haben, wo die Werkzeuge drin stehen, hat der, der arbeitet in der Abteilung und hat die, weil wir umziehen mussten, hat er die wieder in Gang gebracht und so. Und dann fragt er mich irgendwann so, sag mal, machst du eigentlich ein Messer oder so? Ich so, ja, und hat er halt so einen Pulli an, hinten der Aufdruck drauf und so. Und wenn er dann gesagt hat, er hat das Logo schon mal auf Instagram gesehen, ob ich das bin, sage ich, ja, genau. Das ist ja witzig. Und dann halt direkt ins Gespräch gekommen und so, gell?
Ja.
Und dann habe ich ihm gleich mein Instagram gegeben und so, oh, da muss ich nachher mal gucken. Und der hat, er hat auch mal ein Messer gemacht vor Jahren. Und ich so, jawohl denn? Und dann hat er gesagt, bei Schmiedeglut. Guck ich ihn an. Und, ja. War, es ist ja schon vor ein paar Jahren her, der wusste auch nicht mehr so richtig alles. Aber ich so, ja, ey. Cool. Dass man da ein übers Logo erkennt und ja, so ist es. Aber ist schon witzig, wie sie das so entwickelt hat. Ist echt krass. Ja. Hier will ich aber auch immer nicht, dann, wenn ich irgendwie aussortiere für alte Kleider oder so, tue ich mich immer schwer, die alten Sachen wegzuschmeißen, weil das schon ein bisschen irgendwie ein bisschen was dranhängt, ne, an Geschichte. Ich meine, das ist jetzt auch Sind wir ehrlich, sind jetzt 10 Jahre oder so, wo
ja,
ich das mache.
Ja, natürlich, klar. Ja.
Das ist schon heavy.
Ich muss das auch mal angeben. Wenigstens ein Set Arbeitskleidung für mich.
Ja.
Für die Werkstatt wäre schon cool auch. Ich trage halt immer einfach alte Sachen.
Ja.
Aber so mit eigenem Branding würde man auch unbedingt mal Kappen besticken lassen.
Mhm.
So Sachen.
Das ist auch cool. Das ist auch cool.
Ja.
Aber ja, hey. Ist dann schon nice. Da können wir natürlich auch viel Geld ausgeben oder so. Aber
ja,
ich, da kann man sich natürlich auch überlegen, wenn die Nachfrage da ist, wenn die Sticksachen cool sind, dann vielleicht irgendwie mal so ein Vorbestellungsding machen, wenn jemand Bock drauf hat und so. Und dann dem das halt in Auftrag geben, wenn da sich 5, 6 Leute oder so melden, die wir da eins haben wollen würden. Und dann halt mit Vorkasse und dann kannst du da so einen kleinen Run machen oder so. Das ist auf jeden Fall
eine
Option. Weil so Merch anbieten, immer schwierig. Es gibt so einen Spreadshop-Shop, kannst du ja einstellen, wo dann Leute, dann kannst du ja genau eingeben, was Leute, welche T-Shirts, welche Farbe, mit welchem Design sich bestellen können. Da habe ich irgendwie einen Laufen, da muss ich auch mal wieder reingucken, weil das irgendein altes Design ist oder so. Ab und zu kriege ich dann eine Meldung von dem Shop, dass einer was bestellt hat. Ich bin so, okay, cool. Und dann kriegst du halt so ein bisschen Prozente davon. Kannst aber schon auch ein bisschen professioneller aufziehen, aber es ist halt auch alles Zeit, ne, und Investment. Und dann hast du das noch, dann musst du da noch nach der Steuer gucken, Rechnung und so. Und das wird alles immer mehr, ne? Das ist so crazy. Oder überall die Details und alles. Naja.
Ja.
Für heute erst bei der Versicherung wegen Gewerbehaftpflicht, weil wir da ein bisschen was geändert haben. Wegen noch dem Laden von meiner Schwester, der wo da noch dabei war und so. Jetzt ist es wieder ein bisschen billiger, weil wir sie rausgeschrieben haben und so. Und ja, trotzdem bist du bei 350 Euro fürs Jahr. Wobei geht eigentlich, da ist meine Private auch dabei.
Ja, eben, das ist eigentlich ist gar nicht so teuer, ne?
Nee. Das ist alles im Rahmen, aber es sind alles immer so kleine Sachen, die wir dann noch oben drauf kommen auf.
Ja,
auf die Torte.
Ja, richtig. Es läppert sich halt. Ne?
Läppert sich, richtig. Ja. Jo, ansonsten würde ich sagen, sind wir schon eine gute 1/4 Stunde drin. Ja, von dem her machen wir noch ein bisschen Aftershow, würde ich sagen. Und ansonsten, es gab jetzt nicht so direktes Feedback, dass wir auf 2 Wochen umstellen, was jetzt positiv oder negativ sein kann, keine Ahnung. Manchmal sind Leute zu voll zum Schreiben.
Okay.
Interessiert keine Sau, ne. der Einzige, der wusste, Mario Dünkelberg hat ein bisschen so ein trauriges Emoji geschickt, aber der wusste auch schon vor allen anderen, weil ich keine Ahnung, warum wir da geschrieben haben und so, habe ich gesagt, jetzt nur noch 2 wöchentlich. Aber der Shitstorm blieb auf jeden Fall aus. Und es hat sich bis jetzt auch noch keiner bei Patreon verabschiedet. Da vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür für den Support auf jeden Fall. Wie gesagt, wir machen noch eine kleine Aftershow, die kommt dann nächste Woche. Freitag raus.
Ja.
Und dann machen wir es immer so jetzt im Wechsel. Und ich finde es ganz angenehm. Da hat man ein bisschen mehr, nicht Motivation, aber ist ein bisschen anderer Spirit, wenn man da 2 Wochen mal entspannter zusammenkommt. Genau. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das machen auf Patreon, wie gesagt, gerade schon. Da gibt es dann die Aftershow immer in der Woche, wo wir die Folge aussetzen. Also immer eine Woche Hauptfolge. Und dann die Aftershow in der Woche dazwischen. Alle 2 Wochen Hauptfolge und genau dazwischen. Kann auch nicht mehr reden. Und Genau, da vielen Dank für den Support. Ansonsten könnt ihr uns gerne bewerten oder einen Stern da lassen bei Spotify oder Apple Podcasts oder ich glaube sogar Amazon, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall auf vielen Plattformen, wo man uns hören kann. Und dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.
So sieht's aus, so machen wir's. Dann so, haut rein.
Bis denn.
Bis bald.
Ciao.
Ciao, ciao.